Im Grunde eine sehr gute Überleitung zu dem heutigen Bibeltext, weil das ist im Grunde das Resultat von dem Text, den wir heute zu betrachten haben. Ich habe so in der Vorbereitung gedacht, wir haben heute eine sehr interessante Fügung. Heute ist der 8.8.2018 und der Bibeltext, den wir heute haben, ist Matthäus Kapitel 8, Vers 28. Also so viele Achten an einem Tag hat man, glaube ich, nicht so häufig. Ein Tag, der auch heute genutzt worden ist, um zu heiraten, weil man sich das Datum sehr gut merken kann. Matthäus Kapitel 8, die Verse 28 bis 24. Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesener kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und warfen sich und waren sehr gefährlich, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen: Wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen: Geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich in den Abhang hinunter in den See und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündigten alles, auch was mit dem Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus dem Gebiet wegzugehen. In dem Zusammenhang ist es ja so, im ersten Satz, und als er ans jenseitige Ufer kam. Wir haben ja vor zwei Wochen den Text davor gelesen, wo es darum ging, dass Jesus den Sturm gestillt hat. Und im Grunde ist das das, was direkt nach der Stillung des Sturms passiert ist. Also auf der Fahrt, ich weiß nicht genau, ob man es so gut erkennt, ich versuche es trotzdem mal. Jesus befand sich ungefähr da oben. Hier ist auch so ein Schiff hingemalt, wahrscheinlich so als Andeutung dafür, dass dort irgendwo in der Gegend diese Stillung des Sturms stattgefunden haben könnte. Unterwegs waren sie ungefähr in diese Gegend hier. Deswegen das gegenüberliegende Ufer, so wie wir das hier in dem Text finden. Was mich aber selber etwas verunsichert hat im ersten Moment, ist der Begriff Gergesener. Ja, in das Gebiet der Gergesener, weil wenn wir in Markus hineinschauen oder in das Lukas-Evangelium, finden wir einen anderen Begriff, da heißt das Gadarena. Jetzt kann man sich die Frage stellen, sind das zwei verschiedene Berichte oder sind das zwei verschiedene Orte? Wenn man jetzt aber auf die Karte selbst schaut, heißt die Stadt dort Gergesa. Also nochmal so ein drittes Wort und ein anderer Begriff. Man sagt, so aus Ausgrabungen und Ähnliches kann man davon ausgehen, dass das die Gegend um diese Stadt Gergesa gewesen sein müsste, weil die sich auch aus den Texten, die Informationen, die man so erhält, sehr gut deckt. Weil zum Beispiel man dort Schweine vorfindet. Das war die Gegend, wo viele Heiden auch gewohnt haben. Schweine als Tiere waren für Juden undenkbar zu halten, geschweige dessen 2000, lesen wir bei Markus, waren dort in der Nähe unterwegs. Das war für Juden im Grunde undenkbar, Schweine zu halten. Das war die Gegend, wo Heiden gelebt haben, wo Alexander der Große teilweise Flächen erobert hat und dann auch Machthaber aus Syrien reingekommen sind von oben und dort heidnische Städte gegründet haben. Dorthin ist Jesus unterwegs. Und er begegnet diesen zwei Männern. Aus diesem Text oder aus diesem Kapitel ist es so, dass es im Grunde das vierte Wunder ist. Das war einmal die Heilung des Knechtes, des Hauptmanns von Kapernaum. Kapernaum liegt übrigens auch da oben. Da sieht man es vielleicht, wenn ich nicht so wackeln würde. Da in etwa liegt die Stadt Kapernaum. Dort lesen wir ein Wunder, das Jesus getan hat. Dann die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Aber auch an dem Abend selbst lesen wir, zumindest in dem Matthäusevangelium, von der ersten Austreibung von besessenen Menschen. Dort tut Jesus auch noch Wunder. Jesus stillt den Sturm in Kapitel 8 und eben diese Austreibung der Besessenen. Manchmal habe ich schon gedacht, wenn ich im Neuen Testament so gelesen habe, wie oft Jesus Besessene ausgetrieben hat, hatte ich manchmal den Eindruck gehabt, ganz Israel hatte damit eine große Plage gehabt. Das begegnet uns immer wieder. So im Matthäusevangelium lesen wir mindestens 6-mal, dass Jesus Dämonen austreibt. Ist schon sehr häufig. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, ob das irgendwie anders möglich war. Also konnte das nur Jesus Dämonen austreiben? Oder konnten das die Lehrer der damaligen Zeit auch schon tun? Und wir wissen aus Berichten der Rabbiner von damals, dass die Rabbiner auch Dämonen ausgetrieben haben. Im Grunde haben die Rabbiner gelehrt, dass jeder, der den Geist Gottes hat, imstande ist, Wunder zu vollbringen, auch Dämonen auszutreiben. Aber sie haben so ein bisschen unterschieden. Die haben zwei verschiedene Wunder im Grunde gelehrt. Die haben gesagt, es gibt einmal die Wunder, die man einfach tun kann, wenn man den Geist Gottes hat. Und es gibt Wunder, wo das nicht mehr ausreicht, allein den Geist Gottes zu haben. Und es gibt Wunder, die wird nur der Messias tun können, der Gesalbte Gottes, von dem man im Alten Testament immer wieder liest. Deswegen gab es für sie zwei verschiedene Arten von Wunder. Es ist deswegen wichtig zu verstehen, weil wenn wir später in Kapitel 9 oder in Kapitel 12 auch wiederum zur Austreibung von Besessenen kommen, ist das wichtig an der Stelle, das einfach im Hinterkopf zu haben, weil daran haben die Rabbiner und die Geistlichen der damaligen Zeit auch nicht zuletzt geschaut, ist das derjenige, der gerade Wunder tut, ist das ein Messias oder ist es der Messias oder ist es einfach ein falscher Prophet? Und wir werden sehen in Kapitel 12, dass sich die Frage, ist das jetzt der Messias, den wir sehen, den Jesus, oder nicht, an der Frage der Austreibung von Besessenen im Grunde entscheidet. Die Rabbiner hatten eine gewisse Herangehensweise. Eine gewisse Herangehensweise, um Dämonen auszutreiben. Zum einen mussten sie den Dämon dazu bringen, zu sprechen. Er musste reden können, weil das war sehr wichtig, um das Zweite nämlich tun zu können, um rauszufinden, wie er heißt. Und wenn sie wussten, wie er heißt und wenn er spricht, dann waren die imstande, auch den Menschen frei zu machen von der Besessenheit. Und wir lesen das in dem Text oder nehmen das aus dem Text, dass Jesus das an dieser Stelle zumindest genauso tut. In dem Fall sprechen die Dämonen mit Jesus. Er begrüßt sie nicht oder spricht sie auch nicht an, er bewegt sie auch nicht zu reden, sondern diese zwei Menschen laufen auf Jesus zu und fangen von sich aus an zu sprechen und reden quasi sofort los. Also die erste Voraussetzung ist schon mal erfüllt, die sprechen. Das zweite ist, und das lesen wir bei Markus zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 9, dass Jesus nach dem Namen fragt, wie heißt du? Und dann antwortet der Dämon und sagt, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Legion ist mein Name, denn wir sind viele. So weiß Jesus auch den Namen. Und als drittes ist dann diese tatsächliche Austreibung der Dämonen. In Kapitel 9 und Kapitel 12 werden wir das so lesen und auch durcharbeiten, dass Jesus es nicht nach dieser Methode tut. Und das macht eben den Unterschied zu dem Messias. für mich war auch interessant, einfach zu schauen, was erfahren wir in diesem Text über die Dämonen selber. Vielleicht können wir einfach mal sammeln. Das, was noch hier und da bei euch hängen geblieben ist, was erfahren wir aus dem Text über die Dämonen? Die sind sehr gefährlich, ja. Die schreien laut, wunderbar, ja. Die Straße war im Grunde unpassierbar, heißt es da, da konnte man nicht mehr gehen, weil die sehr gefährlich waren. Was erfahren wir noch von den Dämonen? Sie haben Angst vor Jesus, okay. Sie wissen, dass sie gerichtet werden, okay. Gibt es noch irgendwas, dass wir, sie wollen irgendwo rein, ja, die wollen irgendwo innewohnen. Okay. Sie kennen Jesus, ja, sie kennen Jesus. Gibt es noch vielleicht irgendwas? Ich fasse das mal so zusammen. Vers 28 erfahren wir zwei Sachen. Sie veranlassen den Menschen, in den Gräbern zu wohnen, zum Beispiel, was im Grunde im Judentum etwas war, weil was unrein war. So laut 5. Mose ist die Berührung mit den Toten zum Beispiel, da musste man bestimmte Reinigungen auch über sich ergehen oder sich reinigen und dann durfte man erstmal in Gesellschaft von Menschen, sonst galt man als unrein. Aber die bösen Geister haben den Menschen oder diese beiden Menschen dazu veranlasst, in den Gräbern zu wohnen. Und in Vers 28 erfahren wir, sie waren sehr gefährlich, das hatten wir schon gehört, machten die Straße unpassierbar. In Markus erfahren wir sogar, dass Menschen versucht haben, diese Besessenen irgendwie zu bändigen, ja, sie in Ketten zu fesseln und die wurden immer kaputtgerissen. Oder mit irgendwelchen Fesseln sie festzuhalten, das ist alles nicht gelungen. Und Markus berichtet sogar darüber, dass die Tag und Nacht über die Berge gelaufen sind und sich mit Steinen geschlagen haben. Dazu haben die Dämonen diese Besessenen gebracht. Also sehr viel Zerstörung auch immer wieder verursacht durch diese beiden Menschen und sehr viel Angst verbreitet. In Vers 29, sie kennen Jesus als Sohn Gottes. Ich fand das sehr interessant. Jesus beginnt ja im Grunde gerade seinen Dienst. Das ist ja noch sehr am Anfang. Und er hat noch nicht oft von sich behauptet, gesagt, ich bin der Messias, sondern er hat einfach nur gelehrt, Wunder getan und seinen Zuhörern die Möglichkeit gegeben, ich sage das jetzt einfach mal in modernen Deutsch, ihn kennenzulernen und selbst ein Urteil zu fällen. Aber Jesus begegnet dieser finsteren Macht und die weiß sofort, dass er der Sohn Gottes ist. An anderen Stellen wird Jesus sogar als Sohn Davids bezeichnet. Ja. So früh, also die finstere Welt kennt Jesus beim Namen. Sie wissen, wer er ist, weil sie ja einst auch ihm gedient haben. Sie kennen den Sohn Gottes. Fand ich schon sehr interessant. Jakobus sagt sogar, dass es nicht ausreicht, einfach nur an Gott zu glauben. Das tun die Dämonen auch. Aber bei dem Gedanken, dass sie an Gott glauben, haben sie Angst. Sie zittern vor dieser Tatsache, dass es Gott gibt. Dann lesen wir in Vers 29, dass sie Qualen fürchten, wurde ja auch schon erwähnt. Sie wissen, dass sie gerichtet werden. Es ist sehr interessant, wenn wir über die finstere Macht, über den Teufel nachdenken. Und manchmal denke ich schon, dass wir diese Erfahrung machen, dass uns das manchmal Angst macht. Nicht direkt, dass wir in Berührung mit okkultistischen oder Okkultismus kommen oder so, aber weil es ja schon eine Macht ist, ja, wo auch vieles möglich ist. lesen wir aber hier, dass diese Macht im Grunde weiß, dass sie besiegt ist. Sie wissen das. Jeder einzelne Dämon weiß es, dass er gerichtet wird. Und ich denke, auch solche Texte, die wir in Offenbarung Kapitel 20 zum Beispiel Vers 10 finden, wo es dann heißt, und der Satan wird gefangen genommen und in den feurigen Feuersee geworfen werden. Diese Texte sind ihnen bekannt. Und interessant ist ja an dieser Stelle, dass sie Jesus sagen, willst du uns jetzt schon, bevor diese Zeit kommt, willst du uns schon vorher quälen? Willst du uns schon vorher quälen? Die finstere Macht weiß im Grunde Bescheid. Sie kennt ihre Zukunft. Und manchmal habe ich mich schon gefragt, warum haben die noch so viel Motivation zu wirken? Sie wollen noch so viel zerstören in dieser Zeit, die ihnen bleibt. Und im Grunde ist es das, worum sie auch Jesus hier bitten. Du weißt ja schon noch, so vielleicht mit eigenen Worten, du weißt ja schon noch, dass die Zeit noch nicht da ist. Du weißt ja schon noch, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, um hier zu wirken. Dass wir hier sein dürfen und auch unser Werk tun dürfen. Aber sie wissen, dass sie verurteilt sind, dass ihnen Qualen bevorstehen. Was ich sehr beeindruckend fand, ist der Vers 31. Sie bitten Jesus. Und an der Stelle habe ich doch sehr immer wieder, wenn ich diesen Vers gelesen habe, gedacht, das macht mich so glücklich. Das bereitet mir so viel Freude zu wissen, wir haben einen Herrn und Heiland, dem die finstere Macht zu Füßen liegt. Und die kann nicht einfach tun und lassen und machen, was sie will. Das ist ja gar nicht erlaubt, das ist gar nicht möglich. Sie hat ein gewisses Feld, in dem sie wirken darf, weil Jesus auch von den Fürsten dieser Welt spricht, hat er gewisse Macht, er darf gewisse Sachen tun, aber nicht alles. Und die Dämonen fragen Jesus, dürfen wir bitte, wenn du uns schon vorhast, auszutreiben, weil das ist wahrscheinlich das, was sie auch erwartet haben, dass Jesus tun wird, baten sie ihn, ausgetrieben zu werden. Vielleicht so in einigen kurzen Sätzen zu diesem Vers oder zu diesen Versen. Und abschließen möchte ich mit drei Versen aus dem Kolosserbrief, die mich in der Vorbereitung, auf die ich gestoßen bin, weil die mich da nochmal besonders angesprochen und motiviert haben. Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und an der Stelle kann man auch die dämonische Welt darunter sehen, also jegliche Art von Macht. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Wir haben einen Herrn, wir haben einen Heiland, der die Welt geschaffen hat. Und alles, was in irgendeiner Form Macht, Autorität, Herrschaft oder Throne beansprucht, darf dieses nur tun, wenn Jesus es erlaubt. Amen. Lass uns noch aufstehen und auch eine Zeit des Gebets haben und somit den Abend abschließen. Jesus, danke dir, dass wir zu dir beten dürfen als den allmächtigen Herrn der Welt. Danke, dass weder Tod noch Teufel, weder Leben noch Tod noch sonst irgendetwas uns auch trennen kann von dir, uns auch in irgendeiner Form Schaden zufügen kann, außer du hast dem zugestimmt. Danke dir für diesen Trost, für diesen Glauben, den wir haben dürfen, an dir festhalten zu dürfen, zu wissen, in dir einen Hirten zu haben, der vorangeht, der uns beschützt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Abend und wünsche, dass ihr gut nach Hause kommt.